Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Verschiedene Regionen in Europa, auch in Deutschland, ziehen ihre Maßnahmen an, weil sie eine weitere schnelle Verbreitung des Coronavirus stoppen wollen. Wir berichten über das, was da gerade akut gemacht wird. Aber auch mittelfristig versuchen Bund und Länder, sich für das zu rüsten, was Herbst und Winter mit sich bringen könnten, zum Beispiel an Schulen. Wir berichten hier über den Schulgipfel am Abend im Kanzleramt, dazu auch gleich ein Interview hier. Und die belarussische Oppositionsführerin Tichanowskaja warnte heute bei ihrem Besuch in Brüssel.
Nur mit der Hilfe der internationalen Gemeinschaft werden wir in der Lage sein, unseren Kampf für ein demokratisches Belarus zu gewinnen.
Wir berichten, warum EU-Mitglied Zypern gegen Sanktionen gegen die belarussische Führungselite gestimmt hat. Und die Demokratische Partei in den USA fürchtet eine konservative Wende in der Rechtsprechung nach dem Tod von Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg. Und wie so vieles in der US-Politik eskaliert momentan auch der Streit um diese Nachfolge. Auch das in dieser Sendung. Am Mikrofon ist Marina Schweitzer. Guten Abend. Es ist ein Rückschritt für einige Städte und Gebiete in Europa. Wegen steigender Corona-Zahlen dürfen beispielsweise Bewohnerinnen und Bewohner mancher Stadtteile in Madrid ihr Viertel nicht mehr verlassen. Heute Abend erhöhte die Regierung in London die Alarmstufe. Und in Deutschland liegen Hamm in Westfalen und München über dem kritischen Wert, der von Behörden festgesetzt wurde. Auch in Berlin gibt es Gebiete, die Behörden Sorgen machen. Volker Findhammer mit einem Überblick.
München und Berlin, das könnten ob der regionalen Infektionszahlen die neuen Hotspots der Corona-Pandemie werden. Der Anstieg der Neuinfektionen in Berlin gewinne an Fahrt, sagte Berlins Gesundheitssenatorin Dileke Leitsche heute. Bei den Fallzahlen pro 100.000 Einwohnern liege Berlin im Durchschnitt der Bundesländer mit einem Wert von 20,4 nun vor Bayern an der Spitze. Dagegen hat München heute bereits die Handbremse angezogen. Im Zentrum der Stadt soll ab kommenden Donnerstag eine Maskenpflicht gelten, zunächst für 7 Tage, wie Oberbürgermeister Dieter Reiter, SPD, ankündigte. Und für private Feiern, die als eine wichtige Ursache für die Ausbreitung gelten, sollen in geschlossenen Räumen maximal 25 Menschen zugelassen sein, im Freien höchstens 50.
Zu früh. Zu hohe Zahlen für Herbst und Winter,
sagt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, CSU, und verteidigt die Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen.
Ich bin sehr dafür, dass wir auf öffentlichen Plätzen, wo kein Abstand halten möglich ist oder gewollt ist, eine Maskenpflicht einführen. Dann kann auch die Ordnungsbehörden entsprechend reagieren, denn dort ist die Gefahr größer.
Derweil spricht Gesundheitsminister Jens Spahn am Morgen im Deutschlandfunk von einer noch insgesamt beherrschbaren Situation.
Was mich allerdings tatsächlich besorgt, ist die Dynamik. Und zwar nicht nur die Dynamik in Deutschland, sondern vor allem in unseren direkten europäischen Nachbarländern, ob es Frankreich ist, ob es Österreich ist, ob es die Niederlande sind. Alle diese Länder haben deutlich höhere Infektionszahlen und eine Dynamik, die wahrscheinlich zum Beispiel in Spanien eben entglitten ist.
Aber diese Dynamik gelte es nach Möglichkeit für Deutschland zu vermeiden. Auch Spahn zielt da auf die zunehmende Feierlaune, besonders im privaten Bereich.
Ich wünsche mir sehr, dass wir da nochmal ein gemeinsames Verständnis entwickeln, was eine Vereinbarung, keine weiteren größeren Öffnungsschritte, was das dann tatsächlich eben auch heißt.
In der beginnenden Erkältungssaison plädiert der Gesundheitsminister zudem für die Einrichtung von sogenannten Fieberambulanzen, wo Patienten mit Atemwegserkrankungen einzeln und getrennt untersucht werden sollen, auch um die Wartezimmer der niedergelassenen Ärzte und Krankenhäuser zu entlasten, die ob des absehbaren Andrangs von Menschen mit Atemwegserkrankung schnell zu einem Hort für Ansteckungen werden könnten. Die Ärzte reagieren verhalten auf Spahns Vorstoß. Fieberambulanzen könnten eine sinnvolle Ergänzung sein, sagt Ärztepräsident Klaus Reinhardt der Neuen Osnabrücker Zeitung. Aber vor allem seien Lösungen gefragt, die passgenau auf die Gegebenheiten vor Ort zugeschnitten seien. Auch der Verband der Hausärzte bleibt skeptisch. Anlaufstellen jenseits der Hausarztpraxen würden zu wenig über die Vorgeschichte der Patienten wissen, sagte der Verbandsvorsitzende Ulrich Weigelt gegenüber der Rheinischen Post. Neben den separierten Fieberambulanzen will Gesundheitsminister Jens Spahn in einer neuen Teststrategie bis Mitte Oktober auch die Zahl an Schnelltests deutlich erhöhen, mit denen eine mögliche Infektion kurzfristig festgestellt werden kann, obwohl die Treffsicherheit dieser Tests bislang mit den aufwendigeren PCR-Tests noch nicht mithalten kann. Diese Antigentests aber erlauben eine deutlich schnellere Bewertung innerhalb einer halben Stunde.
Und ich möchte gerne, dass wir für bestimmte Situationen, zum Beispiel der Besuch im Pflegeheim, dass wir diesen Schnelltest deutlich häufiger, und damit meine ich eher millionenfach, jeden Monat einsetzen.
Vorschreiben könne und wolle er denn nichts, betont Spahn im Deutschlandfunk. Aber das Angebot könnte zumindest für risikobehaftete Orte wie etwa Alten- und Pflegeheime hilfreich sein. Bundeskanzlerin Angela Merkel will in der kommenden Woche erneut mit den Ministerpräsidenten der Länder über den weiteren Kurs in der Corona-Pandemie beraten.
Die Diskussion um die Corona-Entwicklung, das war ein Beitrag von Volker Findhammer. Der Schulstart ist in allen Bundesländern inzwischen geschafft, aber mit einigen eingebauten Stolpersteinen unterwegs. Wer muss wegen der Corona-Maßnahmen wie lange zu Hause bleiben bei Erkältungssymptomen? Wie lange wird wer bei einem Risikokontakt isoliert und wer wird wie informiert? Solche Fragen gab es bei Schülern, Lehrern und Eltern zuhauf. Was aber auch noch im Raum steht, wie gut sind Schulen inzwischen digital für den Ernstfall gerüstet, damit es nicht wieder zu massenhaft Unterrichtsausfall kommt. Vor allem darauf sollte man sich beim Schulgipfel im Kanzleramt heute Abend konzentrieren, wollte man zumindest. Und mit den frischen Informationen von dieser Abendveranstaltung meldet sich Christiane Habermals aus Berlin. Frau Habermals, erstmal zum Digitalen. Wie soll das gestärkt werden?
Also bei der Digitalisierung blieb es bei relativ vagen Absichtserklärungen, dass der Bund den Ländern in Sachen Digitalisierung noch weiter unter die Arme greifen will. Am konkretesten war das noch bei der Zusage, dass die Mittel für die Lehrer-Laptops doch noch in diesem Jahr fließen sollen. Die sollten ja eigentlich aus dem EU-Aufbaufonds bezahlt werden, der aber erst in der zweiten Jahreshälfte 2021 überhaupt erst an Deutschland ausgezahlt wird. Da übernimmt der Bund jetzt die Zwischenfinanzierung, damit das Geld dafür jetzt schnell zur Verfügung steht. Und auch die günstige Flatrate für Schüler, die soll kommen. Da gibt es erste Gespräche mit Telekom-Unternehmen, die eine solche Flatrate für unter 10 Euro zur Verfügung stellen wollen. Und für einkommensschwache Familien wird das dann aus dem Teilhabepaket übernommen werden. Aber es gab ja einige konkrete Vorstellungen, mit denen die Kultusminister in die Gespräche gegangen waren, darunter eben ein Zentrum für digitale Lehrerfortbildung oder die Entwicklung einer gemeinsamen Lernsoftware. Das soll auch kommen, aber die Länder hoffen da auf eine Beteiligung des Bundes, aber die Zusagen dafür blieben doch relativ offen.
Das Digitale, das hat ja in der Vergangenheit immer wieder mal gestockt, auch wegen unterschiedlicher Kompetenzen. Wo ist man denn jetzt konkreter geworden, wenn man das überbrücken will zwischen Bund und Ländern?
Also den Digitalpakt zu beschleunigen, das ist tatsächlich sehr schwierig. Das Geld ist ja da, 6,5 Milliarden mittlerweile allein vom Bund, aber die Mittel fließen nur sehr langsam ab im föderalen System. Das liegt natürlich auch an diesem föderalen System. Das will man beschleunigen, soweit das geht. Es gibt einige Fortschritte bei der Versorgung mit Endgeräten für bedürftige Schüler. Die 500 Millionen Euro, diese Mittel sind beinahe abgerufen. Aber bei den Administratoren kommt man voran. Die Finanzierung wird auch vom Digitalpakt übernommen. Da soll morgen eine Vereinbarung unterschrieben werden. Aber bei der Infrastruktur, also Versorgung mit Internet, mit schnellem Internet, mit WLAN, da müssen Ausschreibungen laufen. Das ist einfach sehr langwierig. Und jetzt wurde sogar auch deutlich, es gibt teilweise auch gar nicht die Handwerker dafür. Also das zu beschleunigen wird, Das ist offenbar heute, also jedenfalls gab es da keine konkreten Ergebnisse, wie man das tun will.
Klar ist dagegen, die Kälte kommt auf jeden Fall. Welche Schutzmaßnahmen für Schulen wurden denn besprochen?
Also es wurde über das Lüften gesprochen. Bundeseinheitliche Lüftregelungen wird es zwar nicht geben. Klar, Voraussetzungen an den Schulen sind da natürlich ganz uneinheitlich. Manche brauchen neue Lüftungssysteme, andere müssen nur die Fenster aufmachen. Aber die Sorge bleibt, dass, wenn es jetzt kalt wird, das Lüften dann auch möglich sein muss als Schutz gegen Corona. Und dazu wird es am Mittwoch innerhalb der Kultusministerkonferenz noch einmal ein Fachgespräch geben, in dem es nur um das Lüften gehen wird. Das hat KMK-Präsidentin Stefanie Hubig heute angekündigt.
Vielen Dank für diese frischen Informationen aus Berlin an unsere Korrespondentin Christiane Habermals. Ja, Corona hat vieles gezeigt, auch wie schwierig es ist, digitalen Unterricht zu machen, wenn weder Schulen, Lehrer und SchülerInnen entsprechend ausgestattet und geschult sind. Und über die Ergebnisse dieses Schulgipfels kann ich jetzt live mit Stefan Wasmuth sprechen, Vorsitzender des Bundeselternrats. Guten Abend.
Guten Abend, hallo, grüße Sie.
Herr Wasmuth, Gibt dieses Ergebnis bei Ihnen Anlass zur Hoffnung, dass im Winter vieles gut wird?
Na, ich will es mal so sagen. Also ich bin immer wieder erstaunt, was für Wortschöpfungen bei diesen Treffen rauskommen. Jetzt reden wir von Handlungssträngen, die beschlossen worden sind, was letztendlich aber auch nichts Konkretes ist. Das haben wir eben auch von der Korrespondentin gehört, die das ja auch relativ deutlich gesagt hat. Es gibt ganz viele Probleme noch in Sachen Digitales. Was richtig ist, das kann ich bestätigen, ich bin dazu auch eingeladen worden, am Mittwoch findet das Treffen in der KMK statt, wo wir nochmal über die Lüftungssachen reden, wie das funktionieren kann. Ich hoffe, dass wir dazu zumindest verbindlicheren Lösungen kommen, als das heute bei dem Kanzlergipfel mit den Kultusministern gekommen ist.
Warum klingt denn Dienstgeräte für Lehrer und kostengünstige Internetanschlüsse für Sie erst einmal nicht so toll? Ist das in Ihren Augen nicht konkret umsetzbar oder was ist das Problem?
Ja, ich glaube, hier ist einfach das Problem, dass wir ja über diese Thematik schon ganz, ganz lange reden. Und wir haben ja eben auch gehört, es ist überhaupt schwierig, das erstmal vor Ort alles umzusetzen. Die Ausschreibungen müssen laufen, das ist in der Tat ein Riesenproblem. Das hätte man aus meiner Sicht schon viel, viel früher angehen müssen. Die Kultusminister reden sich ja immer so ein bisschen damit raus, dass sie sagen, naja, wir haben das für 2022, 2023 geplant nach dem Digitalpakt. Nur auch das war eine Phase, die ist viel zu spät. Ich kann immer nur wieder sagen, wir reden seit dem Jahr 2000 über Digitalisierung in Schulen. Und das sind erstmal die grundsätzlichen Handwerkssachen, die wir dafür brauchen. Wir haben aber noch gar keine Konzepte.
Aber auf Corona konnte man sich ja schlecht vorbereiten.
Das stimmt, aber vom Jahr 2000 bis ins Jahr 2020 sind 20 Jahre vergangen. Da hätte man deutlich mehr machen können, mehr machen müssen.
Wenn Bund und Länder jetzt eine engere Zusammenarbeit ankündigen bei der Digitalisierung, könnte das ja auch trotzdem in Ihren Augen erst einmal positiven stimmen, denn das scheint es ja zu brauchen, wenn es darum geht, dass jetzt konkrete verschiedene Schritte ja eben einfach immer noch unter verschiedene Fittiche fallen.
Ja, das ist schon mal ein wichtiger Schritt, das sehe ich auch so. Wir haben das auch letzte Woche im BMBF letztendlich besprochen, im Bildungsministerium mit der Frau Karniczek, da gab es ein Treffen, wo wir gesagt haben, es ist ganz, ganz wichtig, dass die drei Entscheidungsträger, die an Bildung beteiligt sind, also sprich wirklich Bund, Land und auch die Schulträger, intensiv sich kennenlernen müssen. Das Gefühl hat man manchmal leider, die haben kein Verständnis für ihre gegenseitigen Verantwortlichkeiten, die da sind. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt, der gegangen werden muss. Von daher Bund, Länder ja, aber die Schulträger müssen da auch mit ins Boot genommen werden. Die dürfen da nicht außen vor gelassen werden, denn das sind ja die, die im Moment in der Krise wirklich die Fahne oben halten.
Werden die aus Ihrer Sicht alleine gelassen?
Das sehe ich schon so, ja. Also ich habe ganz oft den Eindruck, dass die Schulen vor Ort wirklich alleingelassen sind. Die Lehrerkollegien müssen das mit ihren Schulleitungen gemeinsam wuppen, dass es überhaupt irgendwie vorwärts geht. Und wir sehen ja da, wo es wirklich vorbereitet war. Das heißt, die, die sich schon vor dem Digitalpakt auf den Weg gemacht haben, da hat es funktioniert. Da hat auch der Distanzunterricht funktioniert. Da funktioniert auch das jetzt, wenn Ausfälle da sind. Da, wo das nicht der Fall war, da geht halt auch relativ wenig bis gar nichts.
Herr Wasmuth, was ja schon auffällt bei dieser ganzen Debatte, ist ja der Gegensatz zwischen vielleicht Kosten und auch Machbarkeit. Also man hört ja auch von unterschiedlichen Schulen immer wieder, alle sind am Anschlag, alle versuchen hier wirklich was in Gang zu setzen. Woran hakt es denn aus Ihrer Sicht?
Ja, die Machbarkeit ist sicherlich ein Riesenproblem. Also ich bin ja selber bei einer kleinen Kommune beschäftigt und wir sind gerade dabei, den Glasfaserausbau letztendlich hinzubekommen und würden uns freuen, wenn das im Jahr 2021 umgesetzt wird. Und da merken wir eigentlich schon, wo es hapert. Klar können wir uns mit Mobilfunktarifen vielleicht über die Zeit retten, aber das ist nicht die Lösung, die wir eigentlich brauchten. Und da hat, glaube ich, wirklich jedes Bundesland den Fehler einfach gemacht, dass es das zu weit nach hinten geschoben hat. Und wir haben bei den europäischen Nachbarn ja ganz deutlich gesehen, diese sind in diesem Bereich deutlich weiter als wir. Und wir sehen halt auch daran, dass unser Bildungssystem wirklich nicht nur eine Schwäche hat, sondern ganz viele Schwächen hat und die es jetzt dringend gilt anzufassen. Aber es muss halt machbar sein. Handwerker fehlen uns, wir haben keine Firmen, die Aufträge entsprechend umsetzen können. Wir haben lange Ausschreibungsfristen, die natürlich einerseits richtig sind, aber wie gesagt, andererseits seit dem Jahr 2000 sprechen wir über Digitalisierung und da ist mir einfach zu wenig passiert.
War es aus Ihrer Sicht überhaupt gerechtfertigt, dass man sich heute hauptsächlich, so wissen wir es zumindest zu diesem Zeitpunkt, übers Digitale gebeugt hat? Oder wären aus Ihrer Sicht nicht viel mehr auch bundesweit Schutzmaßnahmen ein Thema gewesen?
Die Schutzmaßnahmen haben wir ja besprochen, die werden auch weiterhin besprochen. Auch hier haben wir nochmal eine Forderung gemeinsam mit den beiden großen Lehrergewerkschaften als Bundeselternrat gestellt. Unter anderem ja auch zu den Lüftungseinrichtungen, die jetzt am Mittwoch besprochen werden sollen. Ich bin froh, dass zumindest hier mal die KMK drauf gehört hat und gesagt hat, wir sind bereit, ein Gespräch zu führen. Wir haben auch heute vor diesem Bildungsgipfel, der letztendlich erstmal keine rechtliche großartige Wirkung entfaltet, weil es ja letztendlich kein Gremium ist, was beschließen kann, sondern was auch nur eine Empfehlung abgeben kann. Und die Kultusministerien müssen jetzt zurück in die Länder erstmal, müssen mit ihren Gesundheitsämtern sprechen, müssen mit ihren Ministerpräsidenten sprechen, wie können sie es umsetzen. Da gibt es unterschiedliche Interessen. Das jetzt zu bündeln und wirklich vernünftig umzusetzen, das wäre natürlich der große Anspruch, den wir an die Sache haben, dass wir hier auch wirklich vorwärts kommen. Und da habe ich immer noch so ein bisschen Bauchweh. Aber ich lasse mich gerne was Besseres überraschen.
Okay, das war jetzt allerdings noch nicht so konkret. Was macht Ihnen denn konkret Sorge in Sachen Lüftung?
In Sachen Lüftung, das ist ja das, was eigentlich im Moment auch angesprochen wird. Es steht der Herbst vor der Tür. Wir waren jetzt die ganze Zeit und deswegen waren die Infektionszahlen ja auch relativ weit nach unten. In den Sommermonaten hatten wir schönes Wetter. Wir konnten wirklich viel lüften. Wir konnten draußen teilweise Unterricht machen, sodass wir diese Phase, diese Infektion, die überwiegend in den Innenräumen stattfinden, die Gefahr relativ gering war. Und diese Herbst- und Winterphase kommt jetzt erst auf uns zu. Und da haben wir schon großes Bauchweh bei, dass diese Regelungen, die wir im Moment haben, nicht ausreichend sind. Wir müssen wirklich an Schulen, und das muss man sich immer wieder vor Augen führen, es gibt Schulen, da kann ich keine Fenster öffnen, da kann ich keinen Durchzug erzeugen. Da wird es verdammt schwierig, wirklich die Aerosole aus den Räumen zu bekommen. Und da müssen dringend Handlungsmaßnahmen getroffen werden. Da ist natürlich auch wieder die Frage, wie läuft das mit den Ausschreibungen, europaweite Ausschreibungen, die extrem lange dauern würden.
Sie meinen jetzt, weil man Fenster reparieren muss? Also Sie oder ja, haben Sie da Geräte im Blick?
Auch Geräte gehören damit dazu. Wir haben Schulbauten aus dem 19. Jahrhundert. Da kann ich das nicht nur mit Fenstern regeln. Die sind ganz anders gebaut als die neuen Bauten, die wir heutzutage haben. Und da müssen wir auch mit Gerätschaften arbeiten, dass wirklich der Luftaustausch stattfinden kann.
Stefan Wasmuth war das, der Vorsitzende des Bundeselternrats, live bei uns im Deutschlandfunk. Herr Wasmuth, danke, dass Sie heute Abend Zeit für uns hatten.
Sehr gerne. Schönen Abend noch für Sie. Danke.
Ihnen auch. Warum die anstehende Besetzung eines Richterinnenpostens am obersten Gerichtshof der USA so viel Aufmerksamkeit bekommt, das leitet sich auch aus der Tatsache ab, dass das Posten auf Lebenszeit sind. Momentan geht es um die Nachbesetzung der Stelle von Ruth Bader Ginsburg, die von den Demokraten eingesetzt worden war, für liberale Rechtsprechung stand und am Ende der vergangenen Woche verstarb. Zuletzt war es Gepflogenheit, nicht knapp vor einer Präsidentschaftswahl jemand Neues zu benennen, damit der aktuelle Wählerwille mit einbezogen werden könne. Es geht um so wichtige Themen wie Abtreibungsgesetzgebung oder die gesetzliche Krankenversicherung. US-Präsident Donald Trump hat heute klargemacht, dass ihn das nicht kümmert. Aus Washington berichtet Claudia Sarre.
Schon morgens um 6 versammelten sich Demonstranten vor dem Haus des republikanischen Senators Lindsey Graham in Washington. Der 65-Jährige muss sich im eskalierenden Streit um die Nachfolge der Richterin Ruth Bader Ginsburg den Vorwurf der Heuchelei gefallen lassen. Er hatte 2016 hoch und heilig versprochen, die Besetzung eines Richterpostens am Supreme Court dem nächsten Präsidenten zu überlassen, sollte dieser Posten im Jahr der Wahl frei werden.
Wenn 2016 ein republikanischer Präsident gewählt wird und sich im letzten Jahr seiner ersten Amtszeit eine Vakanz auftut, können Sie sagen, Lindsey Graham hat gesagt, wir überlassen die Nominierung dem nächsten Präsidenten, wer auch immer das werden mag.
Doch nun stellt sich das alles plötzlich ganz anders dar. Jetzt stellt sich Lindsey Graham hinter den Präsidenten. Der plant, noch während seiner Amtszeit die Ginsburg-Nachfolge zu regeln. Den Namen der neuen obersten Richterin will er am Freitag oder am Samstag bekannt geben, sagte Trump heute früh in einem Telefoninterview auf Fox News.
Wir suchen nach jemand, der brillant ist, der das Gesetz versteht und sich an die Verfassung hält. Wir suchen nach einer guten Person, jemand mit hohen moralischen Werten. Very, very high
moral values. Als Favoritinnen werden die 48-jährige Amy Coney Barrett gehandelt, eine konservative Christin und Mutter von 7 Kindern, sowie die 52-jährige Barbara Lagoa, eine ebenfalls sehr konservative Richterin mit kubanischen Wurzeln aus Florida. Dass es wirklich Ruth Bader Ginsburgs letzter Wunsch gewesen sei, erst unter einem neuen Präsidenten über ihre Nachfolge abzustimmen, kann Präsident Trump nicht glauben.
Das kann sich auch jemand ausgedacht haben. Wir haben die Wahl gewonnen, wir haben die Verpflichtung, so schnell wie möglich zu handeln.
Die Demokraten setzen alles daran, die Entscheidung über die Nachfolge nach hinten zu verschieben. Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden appellierte eindringlich an die republikanischen Senatoren, doch ihrem Gewissen zu folgen und das Volk sprechen zu lassen. Über die Ernennung der Richterkandidatin muss am Ende der Senat entscheiden. Da die Republikaner im Senat eine Stimmenmehrheit von 53 zu 47 Stimmen haben, gilt es als wahrscheinlich, dass sie ihre Kandidatin durchbringen. Bislang haben erst zwei Republikanerinnen signalisiert, dass sie lieber das Ergebnis der Wahl abwarten wollen. Sollte es Trump tatsächlich gelingen, seine Richterkandidatin für den Supreme Court noch vor der Wahl am 3. November durchzuboxen, könnte ihm das zusätzliche Wählerstimmen aus dem konservativen Lager bescheren. Auf der anderen Seite könnte es jedoch auch sein, vor allem wenn es noch vor der Wahl zu einer medienwirksamen Senatsanhörung kommt, dass die kurzfristige Ernennung einer konservativen Richterin viele Amerikaner so empört, dass sie am 3. November, anstatt nicht zu wählen, den Demokraten ihre Stimme geben.
Und politische Forderungen der US-Regierung sorgten heute auch dafür, dass die Woche für die Vereinten Nationen nicht so feierlich losging wie vielleicht geplant. Die UNO feiert ihren 75. Geburtstag. Beim Festakt gibt es Videobotschaften aus vielen Mitgliedsländern, auch von Bundeskanzlerin Merkel. Der US-Präsident schickt kein Video. Dafür machen die USA eine hoch umstrittene Ankündigung. Sie machen ihre Drohung wahr und verhängen im Atomstreit mit dem Iran weitere Sanktionen. Und zwar am UN-Sicherheitsrat vorbei. Antje Passenheim.
Diese Warnung sollte in aller Welt gehört werden, sagte US-Außenminister Mike Pompeo.
No matter who you are,
egal wer Sie sind, wenn Sie das Waffenembargo gegen den Iran verletzen, riskieren Sie Sanktionen. US-Präsident Trump hatte zuvor in Washington eine entsprechende Verfügung unterzeichnet. Sie sei ein neues Instrument, um das Waffenembargo gegen den Iran durchzusetzen, sagte Pompeo.
By sanctioning the Iranian Ministry of Defense and Armed Forces Logistics.
Jetzt stehe das iranische Verteidigungsministerium im Fokus. Auch andere Institutionen und Personen seien betroffen, die mit dem Atom-, dem Waffen- und dem Raketenprogramm von Teheran in Verbindung stünden. Die Strafmaßnahmen würden auch gegen Venezuelas Staatschef Nicolas Maduro verhängt.
We're also sanctioning the previous president of Venezuela, Nicolas Maduro.
Über zwei Jahre haben korrupte Regierungsvertreter in Teheran mit der illegalen Regierung in Venezuela zusammengearbeitet, um das UN-Waffenembargo zu unterlaufen. Dieses Waffenembargo läuft im Rahmen des Atomvertrags mit dem Iran im Oktober aus. Die USA hatten vergeblich versucht, die Strafmaßnahmen durch den UN-Sicherheitsrat zu verlängern. Weil sie damit nicht durchgekommen sind, ziehen sie die neuen Sanktionen nun im Alleingang durch. Washington beruft sich dabei auf einen Mechanismus im Atomvertrag mit dem Iran. Dabei hatte die Trump-Regierung dieses internationale Abkommen 2018 einseitig aufgekündigt. An ihm sind auch Großbritannien, Frankreich und Deutschland beteiligt. Pompeo appellierte nun gezielt an die Europäer. Wir haben sehr klar gemacht, dass jeder Mitgliedstaat der Vereinten Nationen die Verpflichtung hat, die Sanktionen durchzusetzen. Das umfasst Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Wir haben die Erwartung, dass diese Länder die Sanktionen durchsetzen.
That those nations enforce these sanctions.
Doch die Vertragspartner des Atomdeals lehnen das ab. Sie fürchten, dass das Abkommen mit Teheran dann vollends gescheitert wäre und sie damit gar keine Kontrolle mehr über das Atomprogramm hätten. Den Vorstoß der USA haben die sogenannten E3, Deutschland, Frankreich und Großbritannien, zusammen mit der Mehrheit im Sicherheitsrat als nicht rechtens zurückgewiesen. Unklar bleibt, mit welchen Sanktionen ihnen die US-Regierung nun droht.
Die USA verhängen neue Sanktionen gegen Iran. Das war ein Beitrag von Antje Passenheim. Es ist 23.34 Uhr und hier im Deutschlandfunk geht es jetzt weiter mit Meldungen des Tages im Überblick. Im Übergangslager für Geflüchtete auf Lesbos breitet sich das Coronavirus weiter aus. Die örtlichen Behörden ließen heute wissen, es gebe 243 bestätigte Fälle unter 7000 bislang getesteten Bewohnern des Camps. Thomas Bormann.
Sie alle werden in einem abgesperrten Teil des neuen Zeltlagers isoliert und ärztlich betreut. Das neue Lager liegt nur wenige Kilometer entfernt vom ausgebrannten Camp Moria. Die meisten der positiv getesteten Lagerbewohner weisen keine Symptome auf. Sie seien im Durchschnitt 24 Jahre alt, teilte der griechische Regierungssprecher Petsas mit. Er fügte hinzu, dass bislang fast 10.000 Flüchtlinge ins neue Zeltlager einquartiert worden seien. Nach wie vor halten sich um die 2.000 weitere Flüchtlinge unter freiem Himmel auf. Sie weigern sich, ins Lager zu gehen, weil sie befürchten, dort eingesperrt zu sein. Regierungssprecher Petsas betonte erneut, diese Personen notfalls mit Polizeigewalt ins neue Lager zu bringen. Nach Angaben des griechischen Migrationsministers Mitarakis sollen die Asylverfahren aller Migranten im neuen Lager bis Ostern kommenden Jahres abgeschlossen werden, also innerhalb der nächsten 7 Monate. Wer Asyl bekomme, dürfe dann aufs griechische Festland, wer kein Asyl bekomme, solle abgeschoben werden. Minister Mitarakis geht davon aus, dass in den Flüchtlingslagern auf Lesbos und anderen griechischen Inseln künftig deutlich weniger Menschen leben werden, weil in den vergangenen Monaten erheblich weniger Flüchtlinge griechische Inseln erreicht hätten. Das wiederum sei den verstärkten Patrouillen der griechischen Küstenwache zu verdanken, so Minister Mitarakis.
Von den Regionalwahlen in Italien gibt es Ergebnisse. In ihrer Hochburg Toskana verteidigte das Mitte-Links-Bündnis seine Hochburg trotz eines Angriffs von rechts. Johannes Reichert.
Dies ist ein außergewöhnlicher Sieg, sagt Eugenio Gianni von der sozialdemokratischen Partei PD zu seinem Wahlsieg in der Toskana. Der Kandidat des Mitte-Links-Bündnisses holt laut letzten Hochrechnungen rund 48%. Seine Widersacherin Susanna Ceccardi von der rechten Lega kommt auf 40%. Ceccardi habe ihm schon per SMS zum Sieg gratuliert, so Gianni. Damit konnte die Partito Democratico ihre Macht verteidigen. Die Toskana wird seit 50 Jahren von Parteien aus dem linken Spektrum regiert. Auch in Kampanien und Apulien erringen aktuellen Hochrechnungen zufolge die Kandidaten der Sozialdemokraten die meisten Stimmen. In Venetien, Ligurien und den Marken regiert künftig das Mitte-Rechts-Parteienbündnis. Der Urnengang gilt als erster Stimmungstest für die Mitte-Links-Regierung in Rom von Ministerpräsident Giuseppe Conte seit dem Beginn der Corona-Krise. Die Regierung verhängte über mehrere Monate eine strenge Ausgangssperre. Und beim landesweiten Referendum stimmte eine deutliche Mehrheit von fast 70% der Bevölkerung für die Verkleinerung der beiden italienischen Parlamentskammern. Künftig sinkt die Zahl der Vertreter im Abgeordnetenhaus von bisher 630 auf 400, im Senat von 315 auf 200.
Bei einem EU-Verkehrsgipfel hat Bundesverkehrsminister Scheuer deutlich gemacht, er wolle einen erneuten Anlauf für Bahndirektverbindungen zwischen EU-Metropolen starten. Über den Vorstoß zum Trans-Europe-Express berichtet Kai Küstner.
Mit dem Zug von Warschau über Berlin und Köln nach Paris. Schnell und ohne Umsteigen. Das ist laut Verkehrsminister Scheuer kein ferner Wunschtraum, sondern kurzfristig umsetzbar, indem die Europäer ihre national bereits vorhandenen Hochgeschwindigkeitsstrecken besser verknüpfen. Mit seinen Zukunftsplänen tritt Scheuer auch eine Reise in die Vergangenheit an. Von Ende der 50er bis Ende der 80er Jahre gab es einst bereits die meist in Rot oder Beige gehaltenen Trans-Europe-Express-Züge, kurz TEE-Züge. TEE 2.0 nennt der Verkehrsminister nun seinen Plan. Bis 2025 könne ein Netz dafür stehen, man müsse den Einstieg jetzt schaffen, so Scheuer. Die Verbindung Paris-Berlin dauert nach Berechnung des Ministeriums knapp 8 Stunden. Bis Warschau wären es über 13. Ob das die Kunden zum klimafreundlichen Umstieg vom Flieger auf die Bahn bewegt, wird sich zeigen. Geplant ist übrigens auch, einst noch in deutlich größerer Zahl angebotene Nachtverbindungen zu reaktivieren. Etwa die Strecke von Frankfurt über Frankreich nach Barcelona. Auch der bahnpolitische Sprecher der Grünen, Matthias Gastl, fordert angesichts der Klimakrise eine bessere Verknüpfung von Europas Bahnnetzen. Bezweifelt aber, dass es Andreas Scheuer mit seinen Plänen wirklich ernst ist.
Gegen einen Arbeitskollegen des mutmaßlichen Mörders des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ist Anklage erhoben worden. Peter Hornung berichtet.
Es geht um Waffen, die bei dem 49-Jährigen aus Fuldabrück im Kreis Kassel vergangenes Jahr gefunden wurden. Eine halbautomatische Selbstladepistole sowie mehrere Einzelladerpistolen und Revolver seien das gewesen, so die Staatsanwaltschaft Kassel. Dem Arbeitskollegen des mutmaßlichen Mörders von Walter Lübcke, Stefan Ernst, werden nach NDR-Information der unerlaubte Erwerb und Besitz dieser Waffen vorgeworfen. Der Mann habe mit Stefan Ernst auch über unliebsame politische Gegner, darunter Bundeskanzlerin Angela Merkel, Merkel und eben den Regierungspräsidenten Lübcke gesprochen. Ernst habe ihm außerdem empfohlen, die AfD zu wählen. Das geht aus einem Vernehmungsprotokoll hervor, das der NDR einsehen konnte. Seit dem Waffenfund vergangenes Jahr laufen außerdem Terrorermittlungen gegen den 49-Jährigen. Konkrete Anschlagspläne sind bislang offenbar nicht gefunden worden. Die Ermittlungen in diesem Verfahren dauerten noch an, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt auf NDR-Anfrage. Der Verteidiger des Mannes war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.
Die Nachricht von einem mysteriösen Elefantensterben in Botswana ist im Sommer um die Welt gegangen. Jetzt scheinen die Behörden die Ursache gefunden zu haben. Jana Gint.
Monatelang hat das Rätselraten gedauert. Heute nun gab es die Erklärung aus Gaborone. 330 Elefanten starben nach Angaben der Regierung in Botswana an Giftstoffen im Wasser, verursacht von Cyanobakterien. Das sind Bakterien, die weltweit in jeder Art von Wasser vorkommen. Nicht alle dieser Arten haben diese negativen Auswirkungen. Wissenschaftler sagten bei der Pressekonferenz in Gaborone aber, die Giftproduzierenden würden mehr werden, je mehr der Klimawandel voranschreite. Im südlichen Afrika steigen die Temperaturen doppelt so schnell wie im globalen Durchschnitt. Madi Ruben, der leitende Veterinärbeamte, sagte, obwohl alle Tests die Bakterien nachgewiesen hätten, blieben nach wie vor viele Fragen offen. Ungeklärt ist demnach, warum nur in der Okavango-Region Elefanten starben und auch, warum andere Tiere nicht betroffen waren. Auch im benachbarten Simbabwe waren 25 tote Elefanten gefunden worden. Auch sie wurden nicht gewildert. Die Behörden dort vermuten eine bakterielle Infektion, schließen die nun in Botswana nachgewiesenen Cyanobakterien aber aus.
An der Wall Street in New York schloss der Dow Jones Index bei 27.148 Punkten. Das ist ein Minus von 1,8%. Und auch an der Börse in Frankfurt ging es heute nach unten, berichtet Bianca von der Au.
Im DAX gab es heute nur Verlierer. Gleich mehrere schlechte Nachrichten haben für einen empfindlichen Kursrutsch am Aktienmarkt gesorgt. An der Spitze der DAX-Verlierer stand fast durchgängig die Deutsche Bank. Mal wieder ging es um den Vorwurf der Geldwäsche. Vertrauliche Informationen aus dem US-Finanzministerium waren an die Öffentlichkeit durchgestochen worden. Demnach sollen Geldhäuser weltweit, darunter die Deutsche Bank, Geldwäsche nicht ausreichend bekämpft haben. Deutsche Bank-Aktien verloren fast 9%. Auch wenn sich die Vorwürfe auf die Jahre zwischen 2014 und 2017 beziehen und die Bank beteuert, längst Konsequenzen gezogen zu haben. Weitere Verlierer heute mal wieder Unternehmen der Reise- und Luftfahrtbranche. Neben den erneut aufflammenden Sorgen vor neuen Beschränkungen angesichts steigender Corona-Infektionszahlen kam eine neue Hiobsbotschaft von der Lufthansa. Die kündigte an, weitere Stellen zu streichen und mehr Flugzeuge als geplant stillzulegen. Der A380 werde komplett ausgemustert. Nach Ansicht des Unternehmens hätten sich die Aussichten für den internationalen Luftverkehr deutlich eingetrübt. Die Papiere der Lufthansa rutschten im MDAX um 9,5% ab. Auch den Aktien des Flugzeugindustriezulieferers MTU bescherten die unsicheren Aussichten im DAX ein Minus von 8%. Europaweit wurden einmal mehr die Reisewerte besonders schwer getroffen von den Ängsten der Anleger.
Aktuelles von der Börse war das von Bianca von der Au zum Ende unserer Kurznachrichten. Und damit ist unser nächstes Stichwort schon gefallen, die sogenannten FinCEN-Files. Ein Recherchenetzwerk berichtet über Belege, es soll massive Fehler bei Banken im Kampf gegen Geldwäsche gegeben haben. Und aus den politischen Reaktionen ließ sich auch die Frage ablesen, wie wirksam sind eigentlich nationale Behörden noch gegen Geldwäsche? Philipp Eckert fasst das alles zusammen.
Die Enthüllungen der FinCEN-Files seien empörend, sagt SPD-Chef Norbert Walter-Borjans.
In dieser Szene gilt, was gibt den größten Profit? Und wenn die Beihilfe zum Betrug mehr abwirft als das Ehrlichsein, dann weiß man, wohin am Ende die Reise geht. Und genau das müssen wir ändern.
Gegen das Fehlverhalten von Banken müsse entschiedener vorgegangen werden, so der SPD-Vorsitzende.
Wir brauchen mehr als nur verschärfte Berichtspflichten. Wir brauchen auch mehr als mehr Personal. Das ist beides dringend nötig. Wir brauchen auch klar härtere Strafen, härtere Sanktionen. Weil wenn nach dem Auffliegen immer nur ein paar Millionen Strafe drohen, dann wird auf Dauer, ehrlich gesagt, nichts passieren.
Ganz ähnliche Töne kommen auch aus der Opposition. Fabio De Masi, Bundestagsabgeordneter der Linkspartei.
Wir brauchen härtere Strafen, ein Unternehmensstrafrecht, damit die Banken als Ganzes haften, bis hin zum drohenden Lizenzentzug für Banken, die eben wiederholt solche Straftaten ermöglichen.
Die Recherchen zu den FinCEN-Files haben Mängel im System der internationalen Geldwäschebekämpfung aufgezeigt. Der Datensatz, der dem Online-Medium BuzzFeed News zugespielt wurde, umfasst mehr als 2000 Geldwäsche-Verdachtsmeldungen. Sie wurden von Banken insbesondere in den Jahren 2013 bis 2017 an das Financial Crimes Enforcement Network, kurz FinCEN, geschickt. Diese US-Behörde soll Geldwäsche bekämpfen. Die Banken sind verpflichtet, verdächtige Finanzgeschäfte zu melden. Der Datensatz zeigt allerdings, dass bekannte Großbanken wie JP Morgan, HSBC oder die Deutsche Bank mutmaßlich kriminelle Kunden häufig erst deutlich zu spät erkannt und gemeldet haben. Das liegt auch daran, dass Kriminelle häufig bewusst Briefkastenfirmen nutzen und Gelder zwischen zahlreichen Banken und Ländern hin und her schicken. Und das ist auch ein Problem für die Aufsichtsbehörden. Denn national organisierte Aufsichtsbehörden stehen international agierenden Geldwäscherbanden gegenüber. Markus Ferber, wirtschaftspolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament.
Seit Jahren hat das Europäische Parlament mit meiner Führung darauf hingewiesen, dass Aufsichtsbehörden nicht in der Lage sind, kriminelle Machenschaften aufzudecken. Wir fordern seit Jahren eine europäische Behörde, die ähnlich wie der europäische Staatsanwalt hier wirklich durchgreifen kann und Kriminellen das Handwerk legen kann.
Unterstützung erhält der CSU-Politiker vom grünen Europaabgeordneten Sven Giegold.
Wir brauchen eine europäische Geldwäscheaufsicht und eine europäische Meldestelle für die Verdachtsmeldung, die die großen grenzüberschreitenden Fälle von Finanzkriminalität gemeinsam untersucht, überwacht und am Ende auch sanktioniert.
Das Bundesfinanzministerium teilt dazu auf Anfrage des NDR mit, dass es eine europäische Aufsicht befürworte. Im kommenden Jahr soll es von der EU-Kommission dazu einen Gesetzesvorschlag geben. Während viele Politiker die Enthüllungen zu den FinCEN-Files begrüßten, übten mehrere Banken Kritik an der Veröffentlichung. Die Recherchen würden sich auf bereits aufgearbeitete Skandale beziehen, heißt es etwa von der HSBC und der Deutschen Bank. Man habe aus früheren Fehlern gelernt, es seien viele neue Mitarbeiter eingestellt worden, um verdächtige Geldgeschäfte zu erkennen und schnell zu melden.
Das war ein Beitrag von Philipp Eckstein. 23.46 Uhr ist es. Apropos EU. Es sollte sicher auch ein Zeichen sein in Richtung Minsk und Moskau, dass die EU-Außenminister da heute senden wollten. Sie empfing die belarussische Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja in Brüssel. Aber Fakten schaffen konnten sie mit Sanktionen gegen die belarussische Führung nicht. Eigentlich hatten sie schon im August grundsätzlich Sanktionen für Wahlbetrug und Gewalt gegen Demonstrierende beschlossen. Und es gibt inzwischen eine Liste mit 40 Personen, die mit Einreisesperren und Kontosperrungen belegt werden sollen. Aber weil EU-Mitglied Zypern blockiert hat, können die Sanktionen zumindest erst einmal nicht in Kraft treten. Bettina Klein berichtet.
Der offizielle Termin, das war der der Außenminister. Doch der Tag gehörte zu guten Teilen Svetlana Tichanowskaja, die Stimme der belarussischen Opposition seit gestern Abend, persönlich in Brüssel und nicht nur in einer Videoschalte. Von der Gelegenheit machten sie und ihre Mitstreiter regen Gebrauch. Treffen mit dem Außenbeauftragten und Außenministern am Morgen, danach Pressekonferenz in der litauischen Vertretung. Am Nachmittag sprach sie vor Demonstranten am Europäischen Parlament. Davor im Auswärtigen Ausschuss rief sie die Abgeordneten dazu auf, mit auf eine freie und faire Wahl in Belarus hinzuarbeiten. Und sie stellte klar, jede Einmischung von außen, um eine solche neue demokratische Wahl zu verhindern und das illegitime Regime zu unterstützen, sei inakzeptabel.
Any external interference aiming to undermine new democratic elections or support the current illegitimate regime is unacceptable.
Einzustehen für Demokratie und Menschenrechte, so Svetlana Tichanowskaja, sei jedoch keine Einmischung in innere Angelegenheiten.
Standing up for human rights and democracy is not an interference into internal affair.
Damit machte sie in Brüssel den Unterschied aus ihrer Sicht klar zwischen Russland, das Lukaschenko unterstützt, und der Europäischen Union. Sie rief zu weiteren Sanktionen auf, die den notwendigen Druck auf das Regime erzeugten, einem Dialog im Land zuzustimmen. Doch noch muss die Opposition in Belarus sich bei Sanktionen durch die EU gedulden. Zypern blockiert hier weiter. Auch die Außenminister konnten die Blockade nicht auflösen. Der hohe Beauftragte Josep Borrell nach dem Treffen.
And although there is a clear will to adopt those sanctions, it has not been possible to do that today because the required unanimity was not reached.
Obwohl es einen klaren Willen für Sanktionen gibt, konnten sie heute nicht angenommen werden, da die Einstimmigkeit nicht erreicht wurde. Seit Tagen ist klar, dass Zypern die Sanktionen verhindert, solange es nicht auch neue Sanktionen gegen die Türkei wegen der Spannungen im Mittelmeer gibt. Borrell bestätigte das heute öffentlich und gestand zu, er könne Zypern verstehen. Ein hochaufgeladenes Problem, von dem nicht klar sei, wie es gelöst werden kann. Die deutsche Ratspräsidentschaft setzt derzeit noch auf Gespräche mit der Türkei. Außenminister Heiko Maas ließ heute aber auch erkennen, dass die Zeit für Dialog nicht unbegrenzt ist.
Wir haben jetzt noch ein diplomatisches Fenster bis zum Rat in dieser Woche und das wollen wir nutzen, um damit die Voraussetzungen zu schaffen, dass es eine diplomatische Lösung gibt. Denn für diese Krise gibt es nur eine diplomatische Lösung.
Beim Sondergipfel am Donnerstag und Freitag werden sich also die Staats- und Regierungschefs mit der Frage beschäftigen, wie man Zypern die Zustimmung zu Sanktionen gegen Belarus abgewinnen kann. Möglicherweise muss die Opposition dort aber auch bis Oktober warten, bis zum nächsten regulären Rat der Außenminister.
If we are not able to do that, then I understand perfectly that our credibility is at stake.
Wenn wir dazu nicht in der Lage sind, so der EU-Außenbeauftragte, steht unsere Glaubwürdigkeit auf dem Spiel.
Das war ein Beitrag aus Brüssel von Deutschlandfunk-Korrespondentin Bettina Klein. Bislang hat die Bundeswehr den Luft- und den Weltraum getrennt voneinander beobachtet. Jetzt sind die beiden Operationszentren in Uedem im Kreis Kleve zusammengelegt worden zu einem neuen Weltraum-Operationszentrum. Über eine neue Technik und eine neue Strategie berichtet Ludger Katzmierzak.
Das, was grün ist, sind unsere militärischen Luftfahrzeuge gerade. Und das, was dort in so einem Braunton ist, ist ein besonderer Status quasi angesprochen.
Vom Uedemer Lagezentrum aus überwachen Soldaten der Luftwaffe weite Teile des europäischen Luftraums. 450 Flugbewegungen haben die Kontrollsysteme allein am frühen Morgen registriert. Für gewöhnlich seien es mehr, erklärt der Leiter der Einheit.
An einem normalen Tag im Sommer ist es möglich, dass wir bis zu 3000 Luftfahrzeuge haben. Wenn da auch die ganzen Sportmaschinen in der Luft sind, die Kleinflieger. Wie gesagt, jetzt gerade 450.
Noch ist das Weltraumlagezentrum in einem provisorischen Container untergebracht. In 2 Jahren soll es dann gemeinsam mit der Luftraumüberwachung in ein neues Gebäude ziehen, das gerade auf dem Gelände des NATO-Stützpunktes gebaut wird. Technisch sind die beiden Operationszentren schon jetzt vernetzt. Eine logische und zukunftsweisende Entscheidung, so Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer bei ihrem Kurzbesuch am Niederrhein.
Das, was wir heute hier starten, ist in der Tat ein weiterer Schritt dazu, etwas zusammen zu denken und zu organisieren, was zusammengehört, nämlich Luftraum und Weltraum.
Das neue Air and Space Operations Center verfügt über ein hochmodernes Radarsystem und neue Teleskope. Damit werden alle bemannten und unbemannten Flugobjekte in der Luft und im Weltraum beobachtet. Die Überwachung soll auch dazu beitragen, Satelliten zu schützen, einerseits vor Weltraumschrott, andererseits aber auch vor Angriffen, zum Beispiel mit Laserstrahlen. Denn, so die Ministerin, es gelte zu bedenken,
wie viele Akteure mittlerweile im Weltraum unterwegs sind und wie damit zusammenhängt auch die Herausforderungen und auch Bedrohungen steigen. Nicht nur Bedrohungen durch Weltraumschrott, sondern eben auch durch gezielte Attacken.
Das Zentrum startet zunächst mit 50 Experten, soll aber dauerhaft auf etwa 150 Mitarbeiter wachsen. Bis 2036 will die Bundeswehr rund 200 Millionen Euro in die Standorte Kalka und Uedem im Kreis Kleve investieren. Eine gute Nachricht für die Region. Mit der Zusammenlegung von Luft- und Weltraumüberwachung geht die Bundeswehr bewusst einen anderen Weg als beispielsweise die US-Armee, die für den Weltraum eine eigene Teilstreitkraft aufgebaut hat. Anders als die USA, China oder Russland kann Deutschland aber nicht auf Angriffe im Weltraum militärisch reagieren. Im Ernstfall müsste ein Konflikt diplomatisch gelöst werden. Doch die Experten in Uedem wachen nicht nur über Krieg und Frieden, sie kontrollieren bei großen Events auch den Luftraum über Menschenansammlungen in Stadien, auf Straßen oder Plätzen. Eigentlich wären jetzt auch 2 Kollegen aus Bayern an den Niederrhein abgestellt, um dafür zu sorgen, dass der Himmel über München ungetrübt weiß-blau ist. Aber Corona hat auch der Wiesn einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das Oktoberfest fällt bekanntlich aus.
Das war ein Beitrag von Ludger Katzmierczak. Und wie gewohnt in dieser Sendung haben wir die Chance, in die Kommentarspalten der Zeitung von morgen zu schauen. Und die Presseschau hat heute Volker Hengst für uns.
Zu den morgigen Warnstreiks im öffentlichen Dienst schreibt die Augsburger Allgemeine: In einem Jahr, in dem Deutschland monatelang so gut wie stillstand, ist ein Arbeitskampf in Kindergärten, Kliniken oder Altenheimen so überflüssig wie der berühmte Kropf. Die Nordwestzeitung aus Oldenburg räumt ein: Ja, die Corona-Pandemie hat den im öffentlichen Dienst Beschäftigten einiges aufgebürdet, vor allem denen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Aber 4,8% mehr in wirtschaftlich äußerst angespannten Zeiten, ist das nicht ein bisschen zu vermessen? Die Ludwigsburger Kreiszeitung formulierte es so: Die Tarifforderung für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen ist maßlos. Und die Warnstreiks sind es erst recht. Man kann das Gerede nicht mehr hören. Es müssten jetzt die Helden des Alltags belohnt werden. Dann soll man doch für diese, also für die Mitarbeiter der Gesundheitsämter, die Müllmänner und die Erzieherinnen, die im Notdienst waren, gezielt Höhergruppierungen und Zuschläge aushandeln. Die Badische Zeitung aus Freiburg empfiehlt: Man täte gut daran, die einzigartige deutsche Tarifautonomie samt moderaten Arbeitskämpfen als tragenden Pfeiler eines funktionierenden Wirtschaftsmodells wertzuschätzen. Das sollte auch der bedenken, der sich bald ärgert, dass der Müll mal nicht abgeholt wird oder die Kita wieder einen Tag zu ist. Die Süddeutsche Zeitung befasst sich mit den verschärften Corona-Auflagen und blickt dabei auf München, wo ab kommenden Montag diese Regeln gelten. Eine Maskenpflicht auf stark frequentierten Plätzen. Weniger Kontakte, kleinere Familienfeiern, wenn sie im privaten Rahmen stattfinden. Das sind die Einschränkungen, die dort zielen, wo es zuletzt Verfehlungen gab und diejenigen nicht treffen, die sich mehrheitlich an die Regeln hielten. Mit dem Weg taugt München als Vorbild für andere Großstädte, denen eine ähnliche Corona-Entwicklung droht. Mit ihrem Zeitplan ist die Landeshauptstadt aber zugleich auch Mahnung: Bloß nicht zu lange warten. Die Neue Osnabrücker Zeitung begrüßt es, wenn Gesundheitsminister Jens Spahn bis Mitte Oktober eine angepasste Anti-Corona-Strategie ins Werk setzen will. Fieberambulanzen gehören dazu, um das Virus aus Arztpraxen fernzuhalten. Wichtiger als ein Schlagwort ist aber Klarheit, wer sich bei Symptomen wann und wo testen lassen kann und die Sicherheit, dass die Abstriche von geschultem Personal vorgenommen werden und wirklich rasch Ergebnisse vorliegen. Das heißt, bitte gezielter und besser testen.
Danke, Volker Hengst. Er hat die Presseschau präsentiert hier bei uns im Deutschlandfunk. Zusammengestellt wurde sie von Michael Hesse. Und das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Wenn Sie morgen schon früh auf sind, dann können Sie ein weiteres Interview zum Schulgipfel im Kanzleramt hier hören. Ein Interview mit Udo Beckmann, Vorsitzender der Lehrergewerkschaft Bildung und Erziehung. Am Mikrofon dieser Sendung war Marina Schweitzer. Ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Nacht.